Jetzt geht es los mit Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Ein Podcast mit Stefan Körike und Ingo Senfleben. Produziert von Schell und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Podcast Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Mit mir wieder Ingo Senfleben, ich bin Stefan Görike und heute haben wir das spannende Thema, die Revolution entlässt ihre Kinder. Hallo Ingo, wie geht's dir?
Hallo Stefan, einen wunderschönen guten Tag an dich und alle anderen, die uns wieder zuhören und sich fragen, was wir heute zu sagen haben.
Ja, ich sagte es schon, wir haben, nachdem wir beim letzten Mal über Buden bauen und Mopedfahren gesprochen haben, wir haben viele Zuschriften bekommen über Facebook und auch über die Webseite. Herzlichen Dank dafür. Offensichtlich können sich viele, viele auch daran erinnern, mit Moped gefahren zu sein. Viele haben sich lustig gemacht über mein Moped. Ich hätte es vielleicht nicht ganz so beschreiben sollen, aber egal. Heute haben wir ein etwas ernsthafteres Thema. Wir gehen weiter in der Zeit und kommen also heute zur Wendezeit und mit dem Thema Revolution entlässt ihre Kinder, ein Buchtitel ja ursprünglich von Wolfgang Leonhard, da kommen wir gleich noch dazu, aber hier anders gemeint, nämlich also der Übergang von der DDR in die Bundesrepublik, wie haben sie es erlebt, und dazu haben wir uns einen spannenden Gast heute eingeladen. Ingo, möchtest du unseren Gast mal vorstellen?
Ja, zuallererst herzlich willkommen, Frau Romanowski-Sühl. Ich hoffe, Sie freuen sich auf uns und auf das Gespräch heute.
Ja, von Herzen sogar.
Das ist sehr schön. Wir kennen uns schon eine Weile, aber für alle, die Sie noch nicht kennen, würde ich ganz kurz Sie noch mal vorstellen. Sie sind in den 50er Jahren geboren, in der schönen Hansestadt Rostock, und haben übrigens eine Zwillingsschwester. Bestimmt auch ein spannendes Thema, wie das so ist, wenn man gemeinsam aufwächst. Sie haben dann mit ihren Eltern, mit ihrer Schwester gewohnt, im kleinen Ort Beselin. Ich kenne ihn nicht, aber er ist in der Nähe von Rostock. Und sie haben dort gelebt auf einem Einsiedlerhof. Man würde also heute sagen, sie haben familiäre Landwirtschaft betrieben. Und genau das war auch das Thema. Sie haben nämlich dann auch als Jugendliche und als Kind miterlebt, die beiden sogenannten Kollektivierungen der DDR-Landwirtschaft. Und das hat vor allen Dingen, wie wir erfahren haben und wie Sie auch schon gesagt haben, Ihren Vater ja auch sehr geprägt, denn er war nicht vom System der DDR überzeugt, war eher, wie Sie auch mal gesagt haben, ein Quertreiber. Sie wiederum waren als Jugendliche von der Idee überzeugt, die man so damals erzählt hat vom Sozialismus. Und deswegen ist das mal die erste Frage, die uns interessiert. Wie war das denn eigentlich damals in dieser Zeit, wo in der Landwirtschaft die Leute erlebt haben, dass sie also zwangskollektiviert wurden? Wie war das in ihrer eigenen Familie und wie war das vor allen Dingen in der Situation, dass sie ja etwas anderes vielleicht auch gut gefunden haben, auch durch die DDR-Bildung und zu Hause was anderes erzählt wurde? Wie haben Sie das da vor Ort in Ihrer Familie erlebt?
Ja, also ich bin ja die Generation Ihrer Mütter. Sie sind beide im Alter meiner großen erwachsenen Tochter und ich bin in einer ganz anderen Zeit groß geworden in der DDR. Die Männer, auch mein Vater, kamen aus dem Krieg, aus Ostpreußen, hatten schreckliche Erfahrungen gemacht und waren nicht bereit, darüber zu sprechen. Zu Hause gab es keine Gespräche darüber. Und mein Vater hat in der Landwirtschaft gearbeitet und hat auch die Kollektivierung, alle Ossis wissen, wovon ich rede, Typ 1, so in den Anfang der 60er Jahre mitgemacht. Da wurden praktisch die Felder zusammengelegt, jeder behielt sein Vieh. Aber 1966, als die nächste Durchsage kam, wir schmeißen jetzt alles zusammen und alle verdienen das Gleiche, hat mein Vater gesagt, nein. Und wir mussten dieses Beselin verlassen, uns wurde das Vieh aus dem Stall geholt. Und wir zogen nach Groß-Klein. Das ist ein kleines Fischerdorf gegenüber vom Überseehafen zwischen Rostock und Warnemünde. Und wir waren in der 6. Klasse und haben natürlich nicht verstanden, was diese Ausgrenzung bedeutet hat, dass mein Vater sozusagen, auf der vorher ein beliebter Mensch im Dorf war, geschnitten wurde. Und diese sechste Klasse brachte mit uns, dass meine Schwester und ich eine Note tiefer gesetzt wurden, was wir alles nicht verstanden haben. Und als wir dann weggezogen sind und in Groß-Klein neu in der Schule angefangen haben, damals in eine der ersten Schulen, die in Lüttenklein, dem entstehenden Neubauviertel, gebaut wurden, da haben wir uns wieder berappelt und irgendwie die Vergangenheit hinter uns gelassen. Als Kinder habe ich das so empfunden. Mein Vater hat in so einem Gemeinschafts-LPG-Stall gearbeitet und ich wurde auch in Opposition zu meinem Vater heute, denke ich, weil er uns in Anführungsstrichen so viele Schwierigkeiten bereitet hatte. Ich wurde rot. Mein Vater war tiefschwarz, ich wurde rot. Und alles, was mein Vater sozusagen erzählte über die DDR, da gab ich Widerworte. Und ich wurde Opposition. Vielleicht als letzten Satz in dieser Sequenz. Ich guckte natürlich Karl Eduard von Schnitzler, den Schwarzen Kanal. Und mein Vater kam rein und sagte, mach den Hetzer aus. Und kaufte mir dann irgendwann, oder ich bekam den alten Fernseher, er kaufte für sich einen neuen, für meine Mutter und sich, weil er hat es nicht ertragen. Also für ihn war es ein ganz großer Bruch, sozusagen in Ostpreußen alles zu verlieren. Wie gesagt, wir haben das niemals beredet. Wir haben den Krieg nie beredet, wir haben die deutsche Schuldfrage nie beredet. Aber er kam jetzt in ein Land, wo er dachte, er hat neue Chancen. Und irgendwann Mitte der 60er Jahre kamen wieder die Befehle von oben für ihn und er hat alles verloren.
Das sind ja mehr Gemeinsamkeiten, als ich dachte. Denn auch meine Familie kommt ja aus Ostpreußen, waren auch Wiedereinrichter und haben dann auch sozusagen alles wieder abgeben müssen, mit unter viel Protest und Widerstand natürlich. Es hat sicherlich was mit dem, familiären, kollektiven Gedächtnis gemacht. Nicht, dass man da solche Erlebnisse, die brennen sich ja ein. Nicht nur die Flucht oder Vertreibung, je nachdem, wie man es auffassen möchte, aus der Heimat, sondern dann auch zum zweiten Mal alles zu verlieren. Das macht ja was mit einem, glaube ich. Und Sie sind dann jedenfalls aus Groß-Klein so schnell wie möglich weg und haben ja für sich gesagt, ich möchte, das ist nicht meine Ecke hier, ich muss woanders hin und sind ja dann sozusagen einmal durch die ganze DDR, nämlich bis nach Karl-Marx-Stadt zum Studium und haben dort ihre journalistische Ausbildung angefangen, haben ein Volontariat gemacht in Rostock. Ich überspringe das mal, weil wir daher sicherlich nochmal drüber reden. Und sind dann, und jetzt komme ich im Prinzip zu meiner Frage, Journalistin tätig gewesen. Und ich wollte eigentlich Ihnen eine Frage stellen, ob Sie sich erinnern können an den 8.4.1990, Frau Romanowski. 8. April 1990.
Ja.
Ja.
Ich will noch eine Sache zu meinem Vater sagen.
Ja, bitte.
Ich glaube, so jetzt sozusagen im Erwachsenenalter, da denke ich darüber ganz oft nach. Dieser schreckliche Krieg, dieser Überfall der Völker ringsrum und das Schuldgefühl, was unsere Väter- und Müttergeneration gehabt haben, das ist in der DDR ja nicht aufgearbeitet worden. Also es gab keine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das dürfen wir nicht verdrängen. Wir haben das mit uns rumgetragen. Also wie gesagt, ich werde in wenigen Tagen 70. Und ich merke, je älter ich werde, dass da ganz viel brach liegt. Kleine Korrektur, ich habe in Leipzig studiert. Ja. Am Roten Kloster, würde man heute sagen.
Ja.
Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ich wollte natürlich dieses Groß-Klein, war eine dörfliche Idylle, die für mich zu eng war. Ich musste da weg, aber ganz schnell. Und ich bin dann durch eine Lehrerin darauf gestoßen worden, dass das DDR-Fernsehen ein Volontariat ausgeschrieben hat. Ich wäre niemals zu Hause, wir hatten zwei Bücher, Bibel und Kochbuch. Also ich komme aus keinem intellektuellen Haushalt. Und die Lehrerin hat gesagt, Menschenskinder, wie das bei vielen wahrscheinlich so ist, du schreibst gute Aufsätze, bewirb dich doch mal da. So bin ich in den Journalismus eingestiegen.
Ja, ich finde es gut, dass Sie das nochmal rausgestellt haben, dieses Trauma, würde ich es nennen, dieses kollektive Trauma, was man hat durch die Vertreibung und durch diese Familiengeschichte. Ich glaube aber, dass es auch ein Trauma ausgelöst hat, was in der Wendezeit passierte. Und vielleicht können wir da nachher nochmal drüber reden, nicht, dass wir diesen Punkt verlieren. Ich hatte Sie gefragt, 8. April 1990, Sie sagten, da können Sie sich dran erinnern. Was war da am 8. April? Wollen Sie uns das mal erzählen?
einer der glücklichsten Tage meines Lebens. Ich habe im DDR-Fernsehen, was es 2 Jahre nach der Wende noch gab, im Paragraphen 36 Einigungsvertrag festgelegt, ich habe ein von mir erfundenes, geleitetes und auch moderiertes Frauenjournal mit dem Titel Ungeschminkt auf den Sender gebracht.
Und das war sozusagen der Tag der ersten Sendung, der 8. April 1990. Einer ihrer Gäste hieß Mona Stein. Können Sie sich an Mona Stein noch erinnern? Eine hübsche Geschichte, glaube ich, nämlich die war Kartenlegerin. Und die hat Ihnen sozusagen in dieser Sendung die Zukunft dieses Magazins vorausgesagt. Mich würde interessieren, hat sie richtig gelegen eigentlich? Hat sie die Zukunft dieses Magazins richtig vorhergesagt?
Herr Göricke, ob Sie es glauben oder nicht, weiß nicht, was sie gesagt hat. Es war, ich weiß es nicht mehr, aber ich denke, es war eine positive Zukunft, gebrochen, wie es bei mir immer so ist, mit ein paar Schwierigkeiten drin.
Ja, also wir wollen die Geschichte mal erzählen. Sie haben ja sozusagen schon zu DDR-Zeiten beim Fernsehen gearbeitet und dann kam der Umbruch. Wollen Sie uns mal ein bisschen mitnehmen in diese Zeit, als es sozusagen, Sie beschreiben es ja als eine unglaubliche Freiheit. Niemand hat Ihnen Vorschriften gemacht, keine Vorgaben und Sie fühlten sich das erste Mal so richtig als Journalistin, weil Sie alles machen konnten ohne diese Beschränkungen. Was war das für eine Zeit? Wie hat man sich da gefühlt? Wie war die Stimmung damals unter den Journalisten?
Naja, auch Sie werden sich beide daran erinnern können, als die Mauer fiel, das war ja ganz unwirklich. Und im DDR-Fernsehen mussten sozusagen die großen Köpfe sehr schnell gehen. Und dann haben wir, ich war ja so eine kleine Kerze auf der Torte, ich als normale Redakteurin habe damals im Verkehrsmagazin gearbeitet, bin also so durch die Welt geschwommen und zufälligerweise am 4. Dezember 1989 auf die Bühne der Volksbühne gekommen. Dort wurde der Unabhängige Frauenverband gegründet. Und ich bin nach Hause gekommen, war total aufgeregt und dachte, ich muss was machen. Und am nächsten Morgen bin ich zu meinem neuen Intendanten gegangen, der hieß Hans Benzin damals, und habe gesagt, Hans, ich will ein Frauenjournal machen. Eigentlich wollte ich sagen, ich will ein politisches Magazin machen, was die Leute in der Wendezeit begleitet. Aber ich wusste, wenn ich sage politisches Magazin, sagt er zu mir, wir haben doch so viele kluge Männer. Also sagte ich, ein Frauenjournal will ich machen. Und er sagte zu mir wörtlich, Baby, wenn du von mir Kohle willst, musst du eine Konzeption schreiben. Ich bin nach Hause gegangen, dachte, oh Gott, wie soll ich eine Konzeption schreiben? Da habe ich mich hingesetzt, habe eine Konzeption geschrieben und gemeinsam mit einem ganz alten, von mir sehr verehrten Redaktionsleiter haben wir den Titel Ungeschminkt geboren und dann ging's los. Da habe ich mir die Leute zusammengesucht im DDR-Fernsehen. Da war ja irgendwie das Chaos ausgebrochen. Die Redaktionen lösten sich auf, neue entstanden irgendwie. Und dann habe ich gedacht, du musst das jetzt machen. Und es hat funktioniert. Die Grundidee war, dass Menschen, die in einen Transformationsprozess gehen, damals gab es schon ganz viele Entlassungen gleich nach der Wende, also zum Beispiel in Oberschöneweide waren dann plötzlich von, ich weiß es nicht, 27.000 Industriearbeitsplätzen nur noch 3.000 da und sowas. Und es gab Themen, über die wir nie geredet haben, also Bewältigung der Vergangenheit, Schuldfragen, homosexuelle Frauen. Wir hatten die ersten Rechtsradikalen in Lichtenberg. Und all diese Themen haben wir aufgegriffen, haben mit den Leuten diskutiert und die Leute haben uns geglaubt und sie haben uns vertraut, weil wir waren welche von ihnen.
Ich habe da, Ingo, vielleicht kannst du dich auch noch an 1199 erinnern, so ein bisschen andere Wahrnehmung. Ich fand diese neuen Formate wie 1199, wo jetzt alles modern und neu sein sollte, irgendwie wie hilflose Versuche. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schrecklich, eher so ein bisschen peinlich aus der heutigen Sicht. Ich habe das nicht für glaubwürdig erachtet. Ingo, kannst du dich an diese Zeit erinnern, als da neue Fernsehformate im vormaligen DDR-Fernsehen entstanden sind in dieser Wendezeit?
Ich kann mich daran sogar sehr gut erinnern. Und für mich selber waren diese neuen Fernsehformate schon eine, ja auch im Fernsehen, neue dargestellte Freiheit. Also da sprachen plötzlich die Redakteure anders, man brachte andere Beiträge, die man interviewt hat auf der Straße oder im Studio, die haben plötzlich freigesprochen und nicht mehr dieses Gestellste, was so manchmal doch, oder nicht manchmal, sondern was eigentlich immer sehr oft auch gerade bei der aktuellen Kamera eine Rolle gespielt hat. Also von daher glaube ich, diese Freiheit, die man da hatte, auch im DDR-Fernsehen, im DDR-Hörfunk, die hat sich natürlich da schon quasi auch gezeigt. Aber die Frage ist natürlich, war man darauf vorbereitet? Also man hat ja in der DDR Journalismus auch studiert. Man hat das sicherlich auch mit Hintergrund getan, also aus Sicht derjenigen, die das gelehrt haben. Und die Frage ist natürlich, wie das dann auch plötzlich ist, wenn man plötzlich vor der Kamera stehen darf und kann und alles ist irgendwie anders. Man kann darüber so reden, wie man das eigentlich auch immer sich vorgestellt hat. Und das ist natürlich auch eine Umstellung. Deswegen auch mal eine Frage nochmal an Sie, Frau Romanowski-Sühl. Sie selber haben das ja gerade beschrieben, aber aus Sicht auch vor allem der anderen. Wie war das denn auch mal aus Ihrer Sicht? Und vor allen Dingen hat in diesen Gesprächen diese Zeit vor dem Mauerfall die Rolle gespielt, wie Sie es gerade auch gesagt haben? Oder ging es vor allen Dingen auch um diese Zeit nach 1990? Weil Sie haben es ja gerade eben gesagt, es gab eine Transformation. Die Zahl der Arbeitslosen ist ja jeden Tag gestiegen. Die Menschen, viele sind ja auch in den Westen gezogen. Also es war ja extrem viel auch im Umbruch. Also die Frage, wurde sehr viel auch nochmal diskutiert über diese Zeit des Aufholens und des quasi, was davor und danach war?
Na, ich glaube, erstmal will ich sagen, ich verstehe Sie beide. Herr Görig, ich verstehe Sie. Aber wir alle waren ja nicht Schaum geboren nach der Wende. Wir hatten ja unsere Vergangenheit. Und die konntest du ja nicht einfach irgendwie abstreifen, sondern du musstest, und ich weiß, ich kann mich ja erinnern, diese ganze Geschichte, rechtsradikale Frauen haben wir gemacht. Das hat mich irgendwie total fasziniert, weil damals in der DDR haben wir das niemals thematisiert. Wenn wir heute wissen, wir aus der Literatur, dass es natürlich auch Skins und sowas in der DDR gab, aber in der offiziellen Wahrnehmung nicht. Und wir haben versucht, immer auch mit der eigenen Vergangenheit verknüpft, das hochzuholen und zu sagen, woher kommt denn das zum Beispiel? Ich bin in Groß-Klein groß geworden, in Lichtenhagen, dieses Sonnenblumenhaus. Das ist 1000 Meter Luftlinie von meinem Elternhaus. Wer waren die Leute? Wie kommen die dazu? Und wir haben versucht, sozusagen die Ursachen zu finden, warum Leute so reagieren, wie sie reagieren.
Wir müssen kurz erklären, Frau Romanowski, das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen ist berühmt, berüchtigt geworden für die Angriffe auf vietnamesische Bewohner. Das stand ja in Flammen, das ging ja durch alle Fernsehsendungen. Wir haben hierzu einen eigenen Podcast in naher Zukunft, die Baseballschlägerjahre. Dazu kommen wir später. Ich will es nur für die Hörer erklären, die das jetzt nicht gleich vor Augen haben.
Ja, und ich will nochmal sagen, ich wurde ja nach relativ kurzer Zeit bei Ungeschminkt gefragt, ob ich auch die großen politischen Sendungen moderiere. Die hießen Donnerstaggespräche. Und auch das habe ich im Wechsel mit einem Kollegen gemacht. Und das heißt, damals gab es kein Internet. Wir sind montags in die Bibliothek gegangen. Nächsten Sonntag war die Live-Sendung oder Donnerstag war die Live-Sendung. Sonntags war dann Ungeschminkt. Und wir haben alles händisch in der Bibliothek rausgesucht, wen wir einladen. So. Und es gab keine Kontrolle. Und das will ich sagen, Herr Senfleben, es gab keine Kontrolle. 2 Jahre lang haben wir völlig ohne Kontrolle von oben Norbert Blüm eingeladen, irgendwelche Staatssekretäre, Kombinatsdirektoren. Und niemand hat vor der Sendung gesagt, was willst du da eigentlich machen? Also es war in unsere Hände gelegt, die Auswahl, aber auch zu konzipieren, was könnte denn der Zuschauer von diesem Gespräch haben? Ja, und das waren vor allem die Antworten auf tagesaktuelle Fragen.
Also Sie haben das auch schon mal gesagt, das sind also 1990, 1991 für Sie im Fernsehen, das waren freie Jahre, da konnten Sie das, was Sie vielleicht Jahrzehnte schon wollten, umsetzen, was Sie gerade gesagt haben, Gäste einladen. Man kann sich gar nicht vorstellen, übrigens ohne Internet Sachen zu recherchieren. Also auch nochmal so eine Erfahrung, die man besprechen könnte. Und Sie haben über Erfahrungen der DDR-Frauen, sage ich jetzt mal, gesprochen. Und dann plötzlich wurden Sie ja selbst in eine Situation, kamen in eine Situation, wo aus diesen freien Jahren die schwierigen Jahre gekommen sind, also die Jahre mit Sorgen bis hin auch zur Arbeitslosigkeit, wie wir das ja auch wissen, 1992, 93, 94, das deckt sich ja mit leider Gottes vielen Erfahrungen von Frauen und Männern im damaligen, in der damaligen oder in der sozusagen ehemaligen DDR. Und deswegen, also ich kenne sie ja schon, wie gesagt, viele Jahre und sie sind ja immer eine optimistische und freudestrahlende Person. Und die Frage, die natürlich sich stellt, wie haben Sie eigentlich diese schwierigen Jahre dann auch nach dieser freien Zeit im Fernsehen heute in Erinnerung? Und wie haben Sie es vor allen Dingen geschafft, und das ist ja eine ganz wichtige Frage, gerade auch für uns im Ostdeutschland, wie haben Sie es geschafft, aus dieser Lebensstelle ja auch ein Stück weit herauszukommen und zu sagen, wir packen das jetzt an und gehen unseren Weg und wollen dabei auch erfolgreich sein? Also wie ist das rückblickend für Sie gewesen, nach dieser freien Zeit dann plötzlich die schwierigen Lebenserfahrungen zu machen?
Naja, ich habe lange gehadert, vielleicht bis vor 3-4 Jahren mit dieser Zeit und habe immer gesagt, ja, warum konnte ich nicht mehr Journalistin sein? So. Und diese Phase habe ich überwunden. Dazu braucht man auch sehr lange Zeit, um zu sagen, wie es gekommen war. So ist es gewesen und ich musste irgendwie neu starten. Und das ging einfach so, dass ich sagte, 2 Jahre haben wir noch unser Fernsehen gehabt. Und dann kamen die Kollegen aus dem Westen und haben gesagt, mit einigen Ostdeutschen zusammen, so, wir gründen jetzt sozusagen, ich glaube, damals hieß es der ORB. Und ich habe mich natürlich wie alle beworben, auch mit meiner Sendung. Ich glaube, ich habe mich auch beim MDR beworben, aber beim ORB, weil es folgerichtig war. Die Leute haben mir in der S-Bahn auf die Schulter geschlagen, haben gesagt, gut, Romanowski, du bist unsere Anwältin, du stellst unsere Fragen. Und vom ORB bekam ich dann einen Brief, da stand drinne, dass man doch begreifen könnte, dass man mit alten Gesichtern wie meinem seinen neuen Sender nicht aufbauen wollte. Ich könne als freie Mitarbeiterin anfangen in meiner eigenen Sendung. Und dann hat sich eine Zuschauerin beschwert. Und damals schrieb man dieser Zuschauerin, auch wir überlegen intensiv, ob wir den Titel ungeschminkt beibehalten wollen. Wir fürchten weniger die Verwechslung mit der ehemaligen Romanowski-Sendung, als vielmehr den Bezug auf das blond gezopfte Frauenideal der Nazis. Die deutsche Frau raucht nicht, trinkt nicht, schminkt sich nicht. Wissen Sie, und wenn man solche Briefe kriegt, dann ist man fassungslos, wütend, sprachlos. Und ich hatte damals ja noch Zugang zur Presse. Also alle Illustrierten kamen und haben gesagt, Frau Romanowski, wie geht's Ihnen? Sie fehlen uns sehr. Und ich habe natürlich auf die Trommel gehauen und habe gesagt, es geht überhaupt nicht, was hier gemacht wird. Die Leute, die für den Osten reden, die authentisch reden, die im Osten Vorbilder suchen, die einen eigenen Weg finden wollen, die kann man doch nicht wegrationalisieren, aber ohne Chance. Und dann hat mich, der Ehrlichkeit halber, muss ich das erwähnen, Helmut Thoma, der Chef von RTL, angerufen oder anrufen lassen, hat gesagt, ich habe von Ihnen gehört, kommen Sie nach Köln. Da bin ich nach Köln geflogen, in einem braunen Kleid, was ich mir für 70 Mark im Zentrum Warenhaus am Ostbahnhof gekauft hatte. Super schick, fand ich super teuer und ich kam in eine Welt, die Yves Saint Laurent trug und die mich auch genauso anguckte, das Sekretariat von Helmut Thoma damals. Und ich war aber, irgendwie war ich auch ein bisschen blauäugig oder so. Mir hat es nichts ausgemacht. Ich bin sozusagen bei RTL mit eingestiegen, habe ein Nachrichtenstudio in Dresden aufgemacht und habe 1,5 Jahre für RTL gearbeitet.
Dazu kommen wir vielleicht noch. Ich will nochmal zurück zu der Zeit, als es sozusagen den Bruch gab. Denn diesen Bruch, und wir erheben ja nicht den Anspruch, allgemeingültig zu sein, sondern wir schildern ja persönliche Erfahrungen, wobei wir glauben, dass die eben viele gemacht haben, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und wir versuchen ja auch rauszubekommen, was hat das für Auswirkungen bis heute. Und wenn jemand also so wie Sie, so mitten im Berufsleben stehend, hochqualifiziert und erfolgreich, plötzlich gesagt bekommt, du gehörst jetzt sozusagen auf die Resterampe. Das Thema heute ist ja auch, die Revolution entlässt ihre Kinder. dann macht das ja was mit einem. Und das hat sicher auch was mit vielen gemacht. Wir haben schon über die Lehrerinnen und Lehrer gesprochen, die ja auch sozusagen Schwierigkeiten hatten, weil sie die Berufsabschlüsse nicht anerkannt bekamen. Aber es gibt auch viele andere Berufsgruppen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Die Frage, die Ingo ja gestellt hat, geht ja in die Richtung, wie schafft man es aber trotzdem, im neuen System anzukommen? Wie schafft man es trotzdem, das Leben weiterhin zu bejahen? Und wie schafft man es einfach, ein anständiger Mensch zu bleiben und sich nicht von der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und Mitmenschlichkeit und Solidarität abzuwenden? Das ist ja vielen nicht gelungen. Die haben ja sozusagen vielleicht nicht das Glück gehabt oder die Huspe da bei RTL anzuklopfen und beruflich dann durchzustarten. Aber viele haben ja trotzdem weitergearbeitet und sind trotzdem nicht wirklich angekommen. Ich habe bei Oschmann, das ist ja im Augenblick der Bestseller, Diesseits der Mauer, eine Fußnote gefunden, die ganz gut dazu passt. Er beschreibt nämlich einen Dialog oder einen Artikel von Karl Marx Einhäupeln von 1992, der war damals Leiter der Berliner Charité, und er wird nach einiger Zeit von seinem westdeutschen Kollegen gefragt, Zitat, na, hast du deine Klinik schon ossifrei? Also die Entossifizierung hat es Oschmann genannt. Haben Sie das damals auch so empfunden, dass es tatsächlich systemisch oder systematisch angelegt war, die Ossis aus den Redaktionsstuben zu bekommen? Ich meine, Sie haben ja viele Jahre später mit dem damaligen Intendanten des ORB ein Wiedersehen gehabt. Das können wir gleich vielleicht nochmal erzählen, wie das war, wie man, wenn man sich dann nach so vielen Jahren dann wieder begegnet, auf Augenhöhe. Aber wie geht man mit diesen Wunden um, die das Leben damals geschlagen hat?
Naja, ich bin ja nach meiner RTL-Zeit, um das sozusagen mal in die Reihenfolge zu bringen, bin ich nach anderthalb Jahren der Liebe wegen zurück nach Berlin gegangen. Und ich hatte das Gefühl, okay, jetzt kann ich auch den Westjournalismus in Anführungsstrichen, privaten Journalismus, und ich habe mein Studium, ich bin Diplomjournalistin, ich habe die Nachwendeerfahrung, und glauben Sie mir, überall, wohin ich kam, zum Beispiel im ZDF-Studio, hat man mir gesagt, wissen Sie, Frau Romanowski, wir wollen lieber so kleine grüne Bäumchen, die wir uns selber formen und schnitzen können. Sie doch nicht. Große Klappe. Aus dem Osten. So. Ich war verzweifelt. Ich habe Wasser gesoffen. Also im übertragenen Sinne. Ich bin zu Boden gegangen. Inzwischen war ich ja verheiratet, und zwar mit meinem jetzigen Mann, und habe auf seine Frage, bleiben wir in Lichtenberg, wo du wohnst, oder ziehen wir zu mir nach Steglitz, gesagt, mit einem ganz komischen Gefühl im Magen, wir ziehen zu dir nach Steglitz. Ich muss diese Welt kennenlernen. Wenn ich überhaupt eine Chance habe, wieder aufstehen zu können, muss ich auch in den Spiegel gucken und meine eigenen Vorurteile abbauen. Und es waren so harte Jahre, weil ich teile genau diese Erfahrung. Wohin man kam, wurde man als Ossi pauschal, naja, Sie wissen das, ne? Also die waren alle Stasi-SED, das war so ein Totschlagsargument. Und ich habe immer gesagt, Leute, wir sind nicht Schaum geboren. Ich kann doch nicht aus meiner Vergangenheit aussteigen. Aber ich war gestern Abend zu Besuch bei einer Freundin, eine sehr renommierte Wissenschaftlerin, eine Professorin, eine Westdeutsche in meinem Alter, und die hat mir noch mal erzählt, die hat in der Zeit an der Humboldt-Universität gearbeitet, wie die Leute aus dem Westen aus der dritten, vierten Reihe kamen und die guten Jobs gekriegt haben. Und die Professoren, ich erinnere mich, bei uns in Rostock gab es einen renommierten Mediziner, die sind dann irgendwie nach Amerika gegangen, haben toll dotierte Stellen bekommen, weil hier in diesem Land war kein Platz mehr für sie. Und es sind so viele Ungerechtigkeiten passiert in dieser Zeit. Und persönlich, wie geht man damit um? Ich hatte ein Dach über dem Kopf. Mein Mann hat sozusagen mir Sicherheit geboten, dass mir nichts passieren konnte. Aber ich war im Prinzip arbeitslos viele Jahre. Ich habe mich über Wasser gehalten mit Moderationen etc. und habe mir immer wieder gesagt, das ist so ein Überlebenswille, den ich wahrscheinlich wirklich von meinem Vater mitbekommen habe. Du kannst dich hier nicht völlig fallen lassen, aber ich kann es nur so sagen, ich habe die Grasnarbe von unten gesehen. Und das war eine schlimme, schlimme Zeit. Und wenn ich um mich rum gucke, dann bin ich eine der wenigen Glücklichen, die ja irgendwie gesagt haben, gut, wenn du auf die Schnauze gefallen bist, musst du wieder aufstehen und weiterlaufen. Und das habe ich durchgehalten, bis heute. Und heute gucke ich auf diese Zeit, dass ich sagen möchte, wenn ich um mich rum sehe, auch selbst in meine Familie nach Rostock, da sind Leute mit 55 ausgemustert worden. Die sind danach gebrochen. Ein Teil hat angefangen zu trinken, ein Teil hat sich völlig verabschiedet. Ja, und wozu das führt, sehen wir heute zum großen Teil.
Das ist genau das Thema, was wir auch mit besprechen wollen. Sie haben gerade eine spannende Aussage getätigt, nämlich Vorurteile abbauen. Also es ging Ihnen auch darum, Vorurteile abzubauen. Und genau das wäre auf beiden Seiten notwendig gewesen, denke ich, nach 1989. Und ist auch etwas, was nicht umfänglich geschehen ist. Das kann man auch nochmal, denke ich, speziell besprechen. Aber genau das, was Sie gesagt haben, diese Brüche in der Gesellschaft, in der Biografie jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen. Und zurück auf das, was Ihr Vater erlebt hat. Also der war ja in der Landwirtschaft. Ich habe mir das mal angeschaut im Vorlauf der Sendung, die wir heute hier machen. Zwischen 1989 und 1994 haben laut einer Erhebung der Ebert-Stiftung fast 80% der Menschen in der Landwirtschaft, fast 80% zwischen 1989 und 1994 in der Landwirtschaft, in der damaligen oder im Osten, ihren Job verloren oder der Job ist weggefallen. Und das sind natürlich Brüche in so unheimlich vielen Familien, dass sich aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, das, was sich heute auch manchmal politisch äußert, da natürlich auch als Wurzel wiederfinden kann, dass man über einen langen Zeitraum das Gefühl hatte, man wird nicht wertgeschätzt, man kommt sozusagen nicht an, wenn man nicht ankommen darf. Sie haben selber gesagt, man hat Ihnen in der Straßenbahn gesagt, Sie sind unsere Anwältin. Und da, wo Sie quasi gesendet haben, ist Ihnen gesagt worden, naja, aber wir wollen das nicht mehr. Und genau diese einzelnen Erfahrungen, eben nicht auf Augenhöhe ankommen zu dürfen, ist etwas, weil heute alle reden ja von der aktuellen politischen Situation, was sich über einen langen Zeitraum auch geprägt hat. Und deswegen ist auch meiner Auffassung, sind viele politische Äußerungen, die wir gerade auch heute im Osten hören, nicht entstanden in den letzten 3 Wochen, 3 Monaten oder 3 Jahren, sondern zum großen Teil in den letzten 30 Jahren. Und das aufzuarbeiten ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, gewissen politischen Tendenzen entgegenzuwirken, wenn man davor Sorge hat, dass das, was gerade passiert, auch noch mehr zunehmen kann. Aber nochmal zurück, diese Frage der, also Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie 1990, 91 in der Sendung Ungeschminkt auf Frauen interviewt haben, die auch also Prozesse erlebt haben, dann waren Sie selbst sozusagen mittendrin. Gab es danach nochmal Aufgaben in Ihrem Bereich als Journalistin, wo Sie das auch nochmal nacharbeiten konnten oder auch heute noch nacharbeiten können, dass man im Prinzip genau diese Frage stellt, wie ging es auch anderen Frauen? Sie haben es dann geschafft, ja, wie wir auch das wissen, aus den gerade von Ihnen genannten Punkten. Also die Frage ist natürlich, wie war es eigentlich dann auch danach? Und was glauben Sie, hat man vielleicht auch 1990 danach verpasst, auch im DDR-Fernsehen oder im damaligen noch DDR-Fernsehen, es quasi auch besser zu machen?
Ja, ich glaube, ich will das nochmal sagen. Wir hatten 16 Millionen DDR-Bürger und es gibt 16 Millionen Geschichten. Ich verstehe auch nicht, warum, wenn der Oschmann, die Heuer und der Mau sich zusammensetzen, die diese Bücher jetzt über den Osten im Rückblick geschrieben haben, warum man da gleich wieder irgendwie streiten muss, Skandal machen muss und erzählen muss, so war das nicht. Meine Geschichte ist meine Geschichte. Jemand anders hat seine Geschichte. Meine Schlussfolgerungen, Herr Senftleben, waren, und das gilt bis heute, ich bin ja heute eine gestandene Frau, ich habe eine PR-Agentur und komischerweise kommen Leute zu mir, Westdeutsche natürlich, also, ne, und sagen, also ich möchte das und das machen, ist schwierig. Wo ich kann, helfe ich. Nutze ich meine Netzwerke und sage, Moment mal, was Sie machen wollen, das ist eine gute Idee, ich würde das und das machen. Und ich freue mich immer, wenn ich sozusagen ein neues Bäumchen einpflanzen kann in die Gesellschaft. Wenn Leute kommen, die was wollen, denen muss man helfen. Die muss man unterstützen. In meiner Erfahrung war genau das Gegenteil der Fall. Wenn man, und das gilt bis heute leider oft noch, wenn man Westdeutschen versucht hat zu sagen, also in den 90er Jahren, wie es einem geht, haben die gesagt, ja, Ich habe auch eine Tante in Gera gehabt. Und da waren wir zweimal im Jahr und wir wurden an der Grenze kontrolliert. Und dann irgendwann hat man die Ohren zugeklappt und hat gesagt, ja, ich wollte jetzt nicht deine Geschichte hören. Ich dachte, du hast Interesse an meiner Geschichte. Das geht bis heute bei ganz vielen Diskussionen. Es geht um den Osten und es werden nicht die Ostdeutschen und ihre Erfahrungen gefragt, sondern es wird irgendwie in einem, ich sag das mal auch provozierend, in einem westdominierten Fernsehen, ARD und ZDF, über den Osten gesprochen. Und so geht das nicht. Also jetzt spätestens mit diesen Geschichten in Thüringen, mit den Geschichten, mit den Umfragen in Brandenburg, müssen wir doch wohl begriffen haben, dass wir auch als Journalisten eine besondere Verantwortung tragen und schauen müssen, auch wenn uns die Meinung manchmal nicht passt oder wenn sie nicht unseren Vorstellungen entspricht, wenigstens zuzuhören, zu akzeptieren und möglicherweise bessere Argumente zu finden. Und das ist mein Anspruch in der heutigen Zeit. Und mit meinen kleinen Möglichkeiten versuche ich das zu tun.
Zuhören ist ein gutes Stichwort. Podcast Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Heute reden wir mit Bärbel Romanowski-Sühl über das Thema »Die Revolution entlässt ihre Kinder«. Soweit zum ersten Teil. Im zweiten Teil können Sie hören, wie wir gemeinsam diskutieren, welche weiteren Schritte heute unternommen werden müssten, um diese alten Wunden vielleicht zu heilen, vielleicht aber auch weitere Geschichten zu hören. Bleiben Sie dran, schalten Sie ein. Erstmal bis hierhin. Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Westwärts, wie wir zu Ossis wurden. Produziert von Schelle und Schulle. Redaktion Eva Hofmann.